Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt Obertraum.
Herzlich willkommen zu unserem Impuls. Wir wollen uns heute wieder mit der Apostelgeschichte beschäftigen.
Ja, und in heutigen Worten würde man vielleicht sagen, dass die Apostelgeschichte fast sowas war wie ein Auftragswerk, ohne jetzt da blasphemisch wirken zu wollen. Es hat natürlich so ein riesengroßes Schriftstück einen Haufen Geld gekostet. Also das Schreibmaterial Papyrus war unglaublich wertvoll. Und es wird erwähnt, ein Theophilus, Theophil, Gottlieb heißt es auf Deutsch übersetzt.
Ja, Gott, Freund Gottes.
Ja. Freund, Gott lieb, oder auch Amadeus, ja, den Beinamen hat ja Mozart auch gehabt, ja.
Ja.
Das heißt also, der ist im Namen her schon so dargestellt, als dass ihm das wirklich ein Bedürfnis war, dass diese Schrift verfasst wird.
Ja, das heißt, die Nachwelt sollte es wissen. Hier liegen ja sicherlich 50 Jahre oder mehr dazwischen. Vor allen Dingen wird es dann wichtig, wenn die Augen und Ohren Zeugen nicht mehr da sind, die es unmittelbar erlebt haben, die es noch erzählen können. Spätestens dann muss man verschriftlichen.
Mhm.
Und den Prozess hat man eigentlich in der Entstehung der Bibel. Die gibt ein paar alte noch, aber wer kann zum Beispiel bei uns heute noch vom Krieg berichten?
Ja, die Zeugen sterben.
Die sind so. Nicht mehr da. Fast nicht mehr. Es gibt ein ganz paar wenige Uralte noch, aber spätestens dann gehört das aufgeschrieben.
Für die heutige Kindergeneration ist es auch so, dass die höchstens nur einen Urgroßvater noch mal gesehen haben,
ja,
irgendwo, der vielleicht einmal was erzählt hat, oder sie kennen es halt nur noch aus den Erzählungen von uns oder auch unseren Eltern und Großeltern, dass da halt was Furchtbares passiert ist. Das geht dann verloren, das ebbt ab. Das verliert den Schrecken, in anderen Bereichen verliert es die Faszination, nicht auf den Zweiten Weltkrieg gemünzt, die Aussage, sondern in Bezug auf Jesu Christi Geschichte. Aber wie wichtig die Bewusstmachung ist, hat offensichtlich jemand erkannt.
Auch die Entwicklung, wie die Anfänge waren, wo kommen wir her als Christen, das war etwas sehr Entscheidendes.
Wird ja im Laufe der Christenheit immer gern vergessen, wo unsere Wurzeln und unsere Ursprünge liegen.
Ja.
Darum auch Pfingsten als sehr wichtiges Fest, meiner Meinung nach, was ein wenig unterschätzt wird.
Oh ja. Ja, in diesem Sinne, wir haben uns letztes Mal mit der Heilung eines Gelähmten beschäftigt und der macht Furore, der rennt im Tempel herum und singt und tanzt und lobt Gott. Und der weicht auch nicht mehr von der Seite von Johannes und Petrus. Und jetzt ist man an der Zeit dran, was ist denn eigentlich los? Jetzt fängt Petrus an, wieder zu predigen. Er hat schon mal gepredigt, öffentlich, am Pfingsttag. Und jetzt erklärt er auch den Pharisäern, den Gelehrten, was es sich auf sich hat. Wo hat er diese Kraft? Die sind ja vielleicht nicht grundlegend negativ eingestellt, aber wir müssen das schon wissen. Wir haben hier jetzt die Kontrolle auch. Und wieso kann der Mensch, der eigentlich da draußen als Unreiner saß, plötzlich im Tempel herumlaufen? So geht das eigentlich nicht. Bitte legt eine Erklärung ab. Und es predigt Petrus noch im Guten hier und er sagt, naja, Jesus von Nazareth, den ihr ja vor ein paar Wochen oder ein paar Jahren oder wie auch immer, wie lange es her ist, vor einiger Zeit verurteilt habt. Pilatus hätte ihn freigelassen, aber ihr wolltet nicht. Und ihr habt ihn dann gekreuzigt. Also er sagt ihn schon klar ins Gesicht. Dieser Jesus aber lebt in uns. Er ist auferstanden. Und wir haben ihn gesehen. Wir bezeugen das. Und er hat das Leben gebracht. Und jetzt kommen praktisch auch die Bezüge zur Schrift, wie schon in der Schrift heißt. Und. Das wird im dritten Kapitel dann beschrieben. Und die Anhänger sind natürlich jetzt sehr dankbar für diese Deutung auch. Und jetzt teilt sich wahrscheinlich der Hohe Rat in Für und Wider. Sollen wir das wirklich gelten lassen? das können wir eigentlich nicht. Die einen und die anderen sagen, ja, vielleicht doch. Also die schwanken auch. Die Predigt des Petrus bewirkt aber auf jeden Fall, dass man sich jetzt vernunftmäßig, logisch damit auseinandersetzen muss. Was ist denn eigentlich los hier? Ein lebendes Zeugnis springt da herum und lobt Gott. Und er ist auch immer bei ihnen. Nicht? Das kann man nicht wegdiskutieren, dass das nur heiße Luft ist. Am ersten Tag hieß es schon, die sind besoffen. Nein, sind sie nicht. Es verschärft sich die Lage allerdings nach dieser Predigt, dass Petrus und Johannes vor dem jüdischen Rat aussagen müssen. Sie werden verhört und die Frage stellt sich, was habt ihr jetzt für ein Problem? Warum seid ihr gegen uns? Warum wollt ihr uns jetzt was anhängen? Wir haben doch eigentlich nur einem Mann geholfen, dass er wieder gesund wird. Ganz was Banales. Ist es das? Natürlich ist die Eifersucht da, dass man solche Wunder nicht tun kann, obwohl man Schriftgelehrter ist. Da merken wir, fängt's an. Das Zeugnis hat unglaubliche Kraft. Und entweder bist du dafür oder dagegen. Ja, die Heilung des Gelähmten macht Furore. Und wie geht das aus? Wie geht das weiter? Vorher aber wird erzählt, dass die Gemeinde jetzt unglaublich zusammensteht und für Johannes und Petrus betet.
Es wird jetzt oder geht jetzt fast in eine Richtung, wo eine Notwendigkeit entsteht für Rechtfertigung, was da dann, gell? Also jetzt wird man fast ein wenig angreifbar dann schon. Ja, das ist jetzt keine lustige Partie von Freund mehr, die.
So ist es.
Ja.
Jedenfalls, sie predigen immer kecker und auch selbst beim Verhör werden sie einfach mutig und die Ratsältesten begreifen das nicht, woher der Mut kommt. Nicht? Und wird ein Zitat gebracht aus dem Alten Testament: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das ist Jesus, sagen sie. Genau den habt ihr verfolgt und ihr habt mit ihm nichts anfangen können und habt ihn ans Kreuz gebracht. Der ist jetzt unser Eckstein, unser Grundstein, auf dem unser Glaube sich gründet. Naja, Ratsältesten wundern sich, wie unerschrocken Petrus und Johannes auftraten. Dabei waren sie doch gar keine Gelehrten, heißt es, sondern einfache Leute. Und sie erkannten auch, dass die beiden zu Jesus gehört hatten und sahen den Gehalten bei ihnen stehen. Faktum. Wie gehen wir damit um? Ja, es kommt hart auf hart. Was sollen wir tun? Gefangen nehmen oder nicht? Was will man denn unterdrücken? Eine Bewegung, die wie ein Lauffeuer sich ausbreitet. Sie merken auch, wir haben keine guten Karten dann eigentlich beim Volk. Aber irgendwie so dieser Druck. Wir müssen das durchpeitschen. Das kennt man ja oft auch von Regimen, die, sagen wir mal, ins Alter gekommen sind, wo das Volk aufsteht und sagt, das lassen wir uns nicht mehr gefallen.
Geht dann schon in Richtung Verzweiflung, aber irgendwie muss man trotzdem noch handlungsfähig sein, gell, oder handlungsbereit sein.
Irgendwann fliegen dann die Kugeln.
Ja.
Da wird geschossen dann. Und es kommt dann im 5. Kapitel, um diese Sache zu deeskalieren. Ein weiser Mann im Rat gibt's doch noch, der Gamaliel. Naja, der sagt, was wollt ihr denn? Haben sie was Schlimmes getan? Schauen wir doch mal hin. Und wenn diese ganze Sache wirklich von Gott ist, was er sein kann, dann lasst sie gewähren. Dann kann es nicht schaden. Dann könnten wir sogar einen Nutzen draus ziehen. Ja, das überzeugt dann alle und man lässt sie dann wieder frei.
Also noch mehr Schwein gehabt sozusagen.
Der Rat des Gamaliel hat's Bestand, ist von Gott, wird's bestehen. Könnt ihr sowieso nicht dran hindern. Ist es nicht von Gott, dann geht's sowieso im Bach runter. Eigentlich
plausible Erklärung,
ja. Weisheit, die auch unter den Weisen, den Ratsältesten da ist. Also das ist eigentlich eine wundersame Wendung auch wieder, wo man sagen kann, das Gebet der Gemeinde um Kraft und Mut hat auch hier die Herzen selbst der Ratsältesten gelenkt, dass sie eingelenkt haben.
Mhm.
Ja, eine schöne Geschichte.
Ja, wir werden schauen, in den nächsten Sonntagen, wie es weitergeht.
Ja.
Was uns nur entgegenspringt aus der Apostelgeschichte. Und wir wünschen eine gute Zeit, einen schönen Sonntag und eine schöne Woche.
Alles Gute.